Herr Professor Schmale, Sie lehren neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt europäische Integration an der Universität Wien. Im Internet betreiben Sie einen Europa-Blog, auf dem Sie die Entwicklung des europäischen Projekts beschreiben und kommentieren. Sie haben mehrere Bücher zum Thema Europa verfasst, nur drei Beispiele: Geschichte und Zukunft der europäischen Identität, dann als Herausgeber die dreibändige Reihe Europäische Erinnerungsorte und vor drei Jahren das sehr persönliche Buch Mein Europa, Reisetagebücher eines Historikers. Herr Schmale, herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Ich grüße Sie, Herr Papsch.
Herr Schmale, ich will auch gleich mit einer ganz persönlichen Frage beginnen. Was bedeutet Ihnen Europa?
Europa ist im gewissen Sinne mein Leben. Also ich habe eine sehr persönliche Beziehung dazu. Deswegen bedeutet es mir sehr viel. Ich denke, wie viele andere meines Jahrgangs Mitte der 50er Jahre haben wir voll und ganz von der europäischen Integration profitiert in Bezug auf Freiheit, aber auch einfach den Wohlstand, Frieden und Reisemöglichkeiten, die Entscheidungsvielfalt, die man im Prinzip hat, auch in die Praxis umsetzen zu können und vieles mehr. Also es ist eine sehr persönliche, positive Erfahrung, die in diesem Wort Europa für mich persönlich steckt. Und ich denke, dass viele auch diese positiven Erfahrungen teilen, sodass es für viele Menschen auch etwas sehr Wichtiges und positiv Besetztes ist.
Nun könnte man ja auch meinen, wenn Sie sagen, mein ganzes Leben habe ich von der europäischen Integration profitiert, da sind Sie offenbar privilegiert, denn viele Menschen in Europa sehen das anders. Für Sie bedeutet Europa der Verlust von Identität. Mit Europa verbinden Sie Heimatlosigkeit und Entwurzelung. Wie kann Europa derart verschieden wahrgenommen werden?
Das hängt selbstverständlich mit den jeweiligen unmittelbaren Lebenserfahrungen zusammen. Nicht alle haben vielleicht alle Freiheiten nutzen können, obwohl es ja sehr viele Möglichkeiten gibt und auch materielle Unterstützung von der Jugend an. Aber richtig ist, dass viele Austauschprogramme ja erst im Laufe der Jahre entwickelt wurden. Aber heute haben wir eine große Vielfalt. Und natürlich stehen ja oft auch ganz andere Probleme, persönliche Probleme, gesundheitliche Probleme oder mit dem Arbeitsplatzverlust im Vordergrund. Da nutzt ja Europa recht wenig, denn Arbeitsplätze schaffen ist ja immer noch eine nationale Aufgabe. Mhm. Ich glaube aber, dass dieses Gefühl des Entwurzeltseins, dass man das jetzt nicht Europa zuschreiben kann, sondern das sind doch auch viele Umstände im persönlichen Umfeld, die da zusammenkommen.
Sie haben eben von Prägungen in der Kindheit, in der Jugend gesprochen. Muss man vielleicht ein Stück weit in ein europäisch denkendes Umfeld, also Familie, Beruf vielleicht auch, hineingeboren werden, um so zu denken? Wurde Ihnen Europa in die Wiege gelegt?
Mir persönlich im gewissen Sinne schon. Das ist etwas, wofür ich meinen Eltern auch sehr dankbar bin. Die selber haben sich eigentlich erst in Rom in den 50er Jahren kennen und lieben gelernt. Und so spielt also Rom, Italien in meiner Kindheit immer eine große Rolle. Und es war dann eben nicht nur Italien, sondern auch weitere europäische Länder, wo wir zusammen hingefahren sind. Also da habe ich natürlich Glück gehabt. Aber wenn ich heute bei den Studierenden, die ich habe, wenn ich mich mit denen unterhalte, dort gibt es Studierende, die sagen von sich, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt und trotzdem wissen sie ganz genau, was Europa an Chancen für sie bietet. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt objektiv so, dass es einem in die Wiege gelegt werden muss. Wenn man offen ist und neugierig, dann kann man ja sehr vieles an Europa entdecken und auch für sich unternehmen.
Ja, Sie reisen viel und gern durch Europa. Ist das eine wesentliche Voraussetzung, um sich diesem Europa verbunden zu fühlen, es vielleicht irgendwann lieben zu können?
Es schafft vor allem persönliche Erfahrungen und persönliche Verbindungen durch die Menschen, die man trifft, mit denen man spricht. Und das sind ja jetzt nicht nur immer Berufskollegen oder Kolleginnen, mit denen ich zu einer Tagung zusammenkomme, sondern einfach Reisen, die ich aus Spaß an der Sache mache oder weil es mich einfach einmal interessiert, nach Serbien, nach Belgrad zu reisen und zu sehen, wie es dort so ist. Das Gespräch, die Kommunikation untereinander, die natürlich über Alltäglichkeiten hinausgehen muss. Das ist schon etwas, was Europa liebenswert macht, weil man die oft beschworene Vielfalt dann ja auch in der Praxis erleben kann.
Eins Ihrer Bücher trägt den fast zärtlichen Titel Mein Europa, Reisetagebuch eines Historikers. Erzählen Sie uns von dem Buch. Wie ist es entstanden?
Das Buch ist über viele Jahre entstanden. Ich habe früher, muss ich aber gestehen, keineswegs Reisetagebuch geführt, sondern irgendwann in Marokko, wo ich 2008 und 2010 war, habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich sind das so interessante Erlebnisse und Gespräche, und Europa, das im Kopf immer als Vergleich mitschwingt, dass ich begonnen habe, Notizen zu machen. Daraus ist es entstanden. Also die Idee ist eigentlich in Marokko entstanden und nicht auf einem, wie soll man sagen, genuin europäischen Boden. Wenn man
ist auch interessant.
Ja, das ist halt, wenn man von etwas weiter weg auf Europa zurückblickt und dann aber zugleich speziell in Marokko ja die vielen historischen Verbindungen auch vor Augen hat oder mit den Füßen begehen kann. Das ist sehr fruchtbar. So ist auch die Idee entstanden, eben nicht nur jetzt die im engeren Wortsinn europäischen Länder zu besuchen und darüber zu schreiben, sondern auch nach Asien oder bis nach Amerika zu gehen.
Worin besteht der Unterschied? Was haben Sie anders wahrgenommen, wenn Sie von außen auf dieses Europa geblickt haben?
So, wer reist außerhalb Europas, macht ja oft die Erfahrung, wenn man gefragt wird, woher man kommt, dann heißt es, ah ja, aus Europa. Also manche Länder wie mein jetziges Land Österreich kennen ja viele nicht. Oder es wird auch gerne mit Australien, Austria, Australia, das klingt so ähnlich verwechselt. Aber Europa, das ist halt bekannt und man wird außerhalb Europas sehr schnell zum Europäer gemacht. Das hat mich aber auch immer irgendwie fasziniert und interessiert. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Und es ist einfach diese simple Erfahrung. Je weiter man weg ist, desto größer hat man den Blick auf das Gesamte und hat dann wohl auch weniger Schwierigkeiten, von sich selber zu sagen, ich bin Europäer, und dann sagt man vielleicht noch, ich bin in Deutschland geboren oder in Wien geboren oder so irgendetwas. Also durch die Entfernung wird die Synthese eigentlich auch klarer. Aber es hilft ja auch darüber nachzudenken, wenn man jetzt in Europa lebt, was einen dann doch auch hier und nicht nur in der Außensicht zum Europäer macht.
Also schauen wir auf dieses Europa, und zwar von Wien aus, also mittendrin, so wie es sich gegenwärtig darstellt. Europa steckt in der tiefsten Krise seiner Geschichte, ist immer wieder zu hören. Fehlendes Vertrauen in die europäischen Institutionen, die Erfolge der Rechtspopulisten, Sie in Österreich können ja davon ein Lied singen, nationale Alleingänge statt Solidarität, ja offene Auflösungserscheinungen, Stichwort Brexit. Machen Sie sich Sorgen um dieses große Projekt, um Europa, um das Große und Ganze?
Ich mache mir Sorgen, und zwar zunehmend in den letzten beiden Jahren. Wenn man jetzt einen Aspekt herausgreift, also rechte Parteien bis zu rechtsextremen Parteien, Rechtspopulismus, das hat sich ja bereits Ende der 1980er Jahre begonnen, immer stärker aufzubauen. Und ich kann mich auch bei großen Zeitungen, die seriös arbeiten, daran erinnern, dass das sehr früh dokumentiert worden ist. Aber dass es im Grunde genommen jetzt eine europäische Vernetzung all dieser politischen Bestrebungen gibt, das ist ja doch ein neueres Phänomen, und die Zustimmung bei der Wählerschaft, dass sie teilweise 30% oder sogar mehr erreicht, ist auch ein relativ neues Phänomen. Und man fühlt sich ja sehr häufig an die Zwischenkriegszeit, also zwischen den beiden Weltkriegen erinnert. Das ist kein Zufall, dass nicht nur Historiker, sondern auch ältere Politiker darauf zu sprechen kommen und dieses Gefühl haben, da wiederholt sich etwas.
Bevor wir auf das Stichwort Weimarer Verhältnisse zu sprechen kommen, blicken wir doch mal konkret auf das, was uns in den nächsten Monaten erwartet. Im März wählen die Niederländer ein neues Parlament, im Herbst stehen Bundestagswahlen an. Überall darf die extreme Rechte mit besten Ergebnissen rechnen, Sie haben es eben gesagt. Ein anderes Land, in dem Sie viele Jahre gelebt haben, Frankreich, könnte im Juni Europa den Todesstoß versetzen, wenn nämlich die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, Staatspräsidentin werden sollte. Ist dieses Szenario für Sie vorstellbar?
Vorstellbar ist es. Ich halte es aber für das am wenigsten Wahrscheinliche. Im Augenblick kann man natürlich jetzt schwer Prognosen treffen, aber es gibt verschiedene Konstellationen, in denen Marine Le Pen tatsächlich in die Stichwahl der Präsidentenwahl kommen könnte, aber nicht muss. Aber dann glaube ich, dass wie damals bei Jacques Chirac und Marine Le Pens Vater die Franzosen sich zusammenraufen und schweren Herzens aber doch, wie da war Chirac vielleicht, François Fillon oder einen anderen von der klassischen konservativen Partei wählen werden. Also ich halte die Gefahr nicht für ganz so groß, wie sie gemacht wird. Ich denke, zweiter Wahlgang Marine Le Pen ist denkbar, aber keineswegs sicher. Und da wird sie gestoppt werden.
Was ist in Europa schiefgelaufen, dass es zu dieser Entwicklung im EU-Kernland Frankreich kommen konnte?
Zum einen ist mit den erfolgreichen europäischen Institutionen der zivilgesellschaftliche Elan deutlich zurückgegangen. Man kann das sehen, dass bis in die 1960er Jahre die europäische Bewegung sehr stark war. Das heißt nicht, dass sich jetzt die Leute nicht mehr dafür interessiert hätten, aber man hat die europäische Integration im Grunde genommen auch ein bisschen den geschaffenen Institutionen und dann auch den Regierungen überlassen. Und mit der ja eigentlich informellen Ausbildung des Europäischen Rates ab den 1970er Jahren haben die sich ja heute mit dem Europäischen Rat eine eigene Institution geschaffen. Ich glaube, das ist etwas, woran wir jetzt als Bürger oder Bürgerinnen Zivilgesellschaft arbeiten müssen, die Initiative der Fortentwicklung wieder zurückzubekommen, um neue Visionen für Europa, neue Zielsetzungen oder auch alte bewährte Zielsetzungen wie Frieden schaffen, wieder vorne auf die Agenda zu bringen. Also es hat durch diese am Anfang ja historisch außerordentlich wichtige neue Zusammenarbeit von Nationalstaaten dies sehr viel zum Frieden Europa beigetragen. Aber das kann nicht das Ende sein, weil Nationalstaaten immer gezwungenermaßen oder systemimmanent die nationalen Interessen im Vordergrund haben und nie weitergehen, als sie in irgendeinem Minimalkompromiss glauben, zu Hause vertreten zu können. Und das macht natürlich Europa auf die Dauer tot.
Sie haben vorhin von Parallelen gesprochen zur Zwischenkriegszeit, also 1918 bis 1939. Was meinen Sie genau?
Ich beschäftige mich im Augenblick sehr intensiv mit vielen gesellschaftlichen Vereinigungen, die teilweise schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden, teilweise nach dem Krieg, zum Beispiel die Völkerbund-Vereinigungen, die die Idee des Völkerbundes und seine Arbeit unterstützt haben. Das waren in Europa doch einige Millionen Menschen, die dort aktiv engagiert waren. Und wenn man Protokolle von deren Gesprächen, Versammlungen, Konventen oder was sie gemacht haben, auch Ausarbeitungen liest, dann denkt man jeden Augenblick, genau diese Diskussion läuft im Jahre 2017 oder lief im Jahre 2016 auch schon wieder. Das ist schon wirklich frappierend und deswegen, das hat mich dazu gebracht, die Meinung, das 20. Jahrhundert sei jetzt spätestens mit 1989, 90, also der Revolution im Osten, praktisch zu Ende gegangen, zu revidieren. Es ist nicht zu Ende, sondern die Probleme, auch strukturell, die in der Zwischenkriegszeit so offensichtlich waren, sind bis heute nicht vollständig überwunden. Also da ist noch eine alte Hausaufgabe übrig, die gemacht werden muss.
Das heißt, Francis Fukuyama, der 1992 das Ende der Geschichte konstatiert hat, er lag dramatisch falsch, nicht? Also er stellte sich vor, nach dem Untergang der Sowjetunion würden sich weltweit die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie, von Marktwirtschaft durchsetzen. Er lag falsch.
Ja, völlig falsch. Wir haben genau das Gegenteil. Die Demokratie ist ja eher wieder in Frage gestellt und teilweise ja auch wirklich gefährdet. Also, und es hat ja auch nicht so zum produktiven Nachdenken gebracht. Manche Bücher liegen ja falsch, wie Clash of Civilizations von Huntington, die aber doch sehr viel Diskussion hervorgerufen haben. Oder ein älteres Buch, das aber auch fast jeder vom Titel kennt, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes. Es gibt kein Kulturbuch, das bis heute weltweit so intensiv diskutiert wird. Aber wenn man hineinschaut, wer meint denn was, stellt man eigentlich meistens fest, niemand hat auch damals schon die These von Spengler, Untergang des Abendlandes, geglaubt. Es war nur, sagen wir, ein Irrtum, der aber äußerst fruchtbar war, weil er so viele Diskussionen angestoßen hat. Das ist Fukuyama nicht gelungen, im Gegenteil.
Machen wir es konkret, Herr Schmale, wenn wir auf 2017 und die Folgejahre oder gar Jahrzehnte schauen. Frankreich, Großbritannien, Österreich, die Niederlande, Polen, Ungarn, Russland, dann die Türkei. Die Europäer finden offenbar Gefallen an vermeintlich starken Führergestalten, die das liberale Wertesystem des Westens in Frage stellen. Und da reden wir noch nicht mal über das neue Amerika, das Donald Trump. Steht die westliche Welt vor einer Epoche neuer Autokratien?
Das könnte passieren. Das heißt, man darf sich nicht zurücklehnen und abwarten, ob nicht doch sozusagen das Gute am Schluss die Oberhand behält, sondern man muss schon, wenn man die Überzeugung hat, Demokratie sollte nicht rückgewickelt werden, sondern weiterentwickelt werden, aktiv dafür eintreten. Natürlich muss man, glaube ich, genau hinschauen. Schauen wir uns Polen an, dort haben wir eine vergleichsweise starke Zivilgesellschaft, die sich ja auch schon in den 70er und 80er Jahren bewährt hat. Also ich denke, die ist ein Korrektiv gegenüber der doch einigermaßen unmöglichen Regierung. In Ungarn haben wir das nicht. Andererseits ist Ungarn auch wieder ein Spezialfall. Orbán hat weniger Freunde, als er zu meinen glaubt. Das heißt, seine Erfolgsaussichten sind auch limitiert. Und auch in Frankreich beurteile ich die Lage etwas optimistischer, weil ich erstens es nicht für wahrscheinlich halte, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Und würde sie es doch, glaube ich, kann man sich auf die französische Gesellschaft verlassen, dass sie, wie ja auch schon in der Vergangenheit, für viel weniger zentrale Fragen massiv auf die Straße geht und zu verhindern weiß. Also darauf baue ich. Ich baue in manchen Ländern wirklich auf die Gesellschaften und ihre historischen Traditionen einer zivil engagierten Gesellschaft.
Und was heißt das genau, jetzt nochmal zurückgeführt auf Ihre These, das 20. Jahrhundert ist 2017 noch nicht zu Ende?
Ja, wir haben in der Zwischenkriegszeit eben auch eine sehr starke Zivilgesellschaft. Die wird natürlich dadurch, dass sehr früh, also als erstes in Italien, eine Diktatur Mussolini, Faschismus entsteht. Dann haben wir die osteuropäischen Länder, vor allem Ungarn, wo sehr schnell autokratische, autoritäre Regime eingerichtet werden. Dann haben wir Spanien zunächst einmal mit Primo de Rivera und dann später Franco nach dem Bürgerkrieg. Also es wird weniger, aber Frankreich geht ja bis 1940 sozusagen auch als Nabelpunkt der europäischen Zivilgesellschaft mit sehr vielen Exilkräften, die durchhingehen und dann im Krieg sich weiter nach London gewissermaßen verschieben. Also diese Zivilgesellschaft hat nie aufgehört zu existieren und hat im europäischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg unter anderem eben auch die Europa-Idee weiter ausgearbeitet und praktisch die Blaupausen für die ersten Integrationsschritte nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Krieg gerettet und dann praxiswirksam werden lassen. Also die Beschäftigung mit der Geschichte von Zivilgesellschaft in Europa im 20. Jahrhundert, die ist sehr aufschlussreich. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den man stärken muss gegenüber der genauen Beobachtung dessen, was nationale Regierungen tun.
Das sagt der Historiker. Das führt mich zur Frage. Ja. Muss man eigentlich Historiker sein, Herr Schmale? Also braucht man die Geduld und den langen Atem desjenigen, der nicht in Tagen, sondern in Jahrzehnten oder Jahrhunderten denkt, um Europa verstehen und dann in der Folge vielleicht auch lieben zu können oder sagen wir mindestens sich ihm verbunden zu fühlen. Was meinen Sie?
Dadurch, dass wir in Wien schon so viele Studierende Geschichte haben, sage ich jetzt mal nein. Man muss nicht Historiker oder Historikerin werden, um diese positiven Gefühle zu haben. Ich glaube, es sind ja viele Millionen Menschen, die auch in Großbritannien eindeutig gesagt haben, wir wollen in der Europäischen Union bleiben. Nicht nur Jüngere, aber auch viele jüngere Menschen, die aus ihrer Erfahrung, Lebenserfahrung, das ja schon gesehen haben, wie viel Positives es mit sich bringt, sich einfach frei bewegen zu können. Also dieses Stichwort Binnenmarkt ist ja, es ist irgendwie unschön. Ja, da steckt gar nichts Emotionales drin. Und trotzdem ist der Binnenmarkt, das, was er ist, ja eins der größten europäischen Projekte der Geschichte gewesen.
Also als Historiker kann man ja auch in der Gegenwart aktiv werden, um auf die Probleme Europas hinzuweisen. Sie beispielsweise betreiben seit 2 Jahren einen eigenen Blog im Internet, wolfgangschmale.eu. Da kommentieren Sie aktuelle Entwicklungen in Europa und laden ein zur Kommentierung. Und mir ist da ein Satz aufgefallen, den in Ihrer Bilanz der letzten Jahre, den Sie da formuliert haben. Zitat, die liebste Beschäftigung der Europäer ist die Beschäftigung mit sich selbst. Was meinen Sie damit? Letztlich und im Kern sind und bleiben die Europäer dann doch Nationalisten?
Ja, wobei es jetzt natürlich nicht alle trifft, sondern nur einen Teil. In erster Linie mal die Regierung. Ich glaube, das muss man schon vorwerfen. Nehmen wir ein Beispiel, die Frage der Flüchtlinge. Das ist ja kein neues Phänomen, sondern seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, verändert sich das Phänomen. Es gibt die wissenschaftlichen Studien dazu. Und zum Beispiel, als ich an dem einen Buch zur europäischen Identität, das Sie am Anfang erwähnt haben, gearbeitet habe, das ist ja 10 Jahre her, habe ich mir die Zahlen der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge angeschaut. Und das sind in wenigen Jahren auch schon mehr als 10.000 gewesen. Also eine ungeheure Zahl. Und deswegen kann man nur sagen, das Phänomen ist nicht neu und die Zuspitzung der Flüchtlingskrise ist auch nicht neu. Und trotzdem haben sich die europäischen Staaten, die Bundesrepublik eingeschlossen, nicht wirklich darum gekümmert. Und das ist etwas, was ich damit meine. meine, dass sie am liebsten Nabelschau betreiben. Also die Welt, die historische Welt rund um Europa, sozusagen von der Türkei über den Nahen Osten bis nach Nordafrika, bricht zusammen. Und Europa reagiert eigentlich nicht. Und bis heute sind ja die Ansätze für eine konstruktive Politik auch eher rudimentär.
Nun könnte man ja Ihrer These ein Stück weit widersprechen und fragen, wo bleibt denn die Zivilgesellschaft, die europäische, die gegen diese nationalen Töne in Europa auf die Barrikaden geht und für Europa sozusagen demonstriert? Stattdessen erleben wir das Gegenteil, den Aufstieg des Rechtspopulismus fast überall in Europa. Wie erklären Sie sich das?
Das wird sicher noch kommen. Also keiner hat es ja wirklich für plausibel gehalten, dass in Großbritannien die Abstimmung zugunsten des Brexit ausgehen würde. Also viele, und vor 3-4 Jahren hätte ich das sicherlich auch noch so gesehen, hätten gesagt, gut, das ist sehr, sehr unangenehm und etwas merkwürdig, diese Entwicklungen, aber letztlich vielleicht doch eher Randerscheinungen, die dann auch wieder vorübergehen. Also das muss man lernen, dass das eben nicht der Fall ist. Aber nehmen wir wieder das Beispiel der Flüchtlingskrise. Ich finde das bewundernswert, wie viele Menschen sich dann einfach in den Zug gesetzt haben oder gar ins Auto und auf den Balkan gefahren sind oder jetzt auch nach Griechenland, um dort einfach zu helfen. Teils, weil sie Organisationen angehören, teils, weil sie einfach sich auf den Weg gemacht haben und dann als Freiwillige vor Ort Organisationen unterstützen. Das ist ja wirklich das, was man als Zivilgesellschaft, die aktiv ist, bezeichnen kann. Und da sieht man doch, dass diesen Menschen Europa etwas bedeutet, aber auch die Menschlichkeit. Und das ist mein zweiter Punkt, der in der Politik zu vermissen ist und was man kritisieren muss, dass Menschlichkeit und Politik, die aus der Akzeptanz von Menschlichkeit entsteht, praktisch keine Rolle spielt.
SWR2, Sie hören die Sendung Zeitgenossen heute mit dem Europahistoriker Professor Wolfgang Schmale. Herr Schmale, wie lebt es sich als leidenschaftlicher Europäer zurzeit in Österreich?
Gut, trotz allem gut. Es gibt zwar immer wieder Dinge, über die ich mich ganz fürchterlich aufregen kann. Letzte Woche, da habe ich auch gleich einen Tweet abgesetzt, wurde in einer Nachrichtensendung sicherlich ein bisschen aus Versehen, aber dennoch plötzlich der Begriff ausländischer EU-Bürger gebraucht. Also eine Steigerung, als ich kam 1999, war ich ganz klar EU-Bürger, dem im Ministerium gesagt wurde, du hast hier dieselben Rechte wie zu Hause und du brauchst nicht um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen. Dann wurde aus dem EU-Bürger in den letzten Jahren der EU-Ausländer und jetzt die Steigerung der ausländische EU-Bürger. Also man darf es nicht übergewichten, aber das sind Dinge, die immer wieder passieren und die unschön sind. Aber davon abgesehen, also ich bin jetzt 18 Jahre in Wien und muss sagen, dass diese von meinem Lebensmittelpunkt Ostverschiebung doch sehr interessant war, weil man tatsächlich einen anderen Blick auf Europa bekommt. Man ist sehr nah am Balkan, man ist sehr nah an Ostmitteleuropa und bekommt im Grunde genommen so viel an Erfahrung, Information kostenlos zugeschoben, dass es tatsächlich den Blick auf Europa verändert.
Als Deutscher in Wien wird einem das Fremdsein beigebracht. Da musste ich schmunzeln, als mir im Vorfeld dieser Sendung diesen Satz zugeschickt haben.
Ja, ich habe sehr viele Erlebnisse in den ersten Jahren gehabt, aber auch jetzt manchmal noch, wo einem doch sehr klar gemacht wird, dass man Deutscher ist. Das ist nicht immer unhöflich gemeint, aber sie lernen jemanden kennen und allerspätestens im zweiten Satz wird festgestellt, sie sind aber nicht von hier. Na, das ist ja eh klar. Ja, das hört man ja. Warum muss man das thematisieren? Ich war so oft in Frankreich, auch als Jugendlicher oder junger Mensch, niemals bin ich in Frankreich mit einer solchen Feststellung konfrontiert worden. Weil es einerseits selbstverständlich ist, weil man es hört und andererseits überhaupt keine Bedeutung hat. Das sind vielleicht Feinheiten, aber das scheint mir irgendwie typisch für Österreich zu sein oder spezieller Wien. In anderen Ländern habe ich das so nie erlebt.
Also Österreich, Italien, Frankreich, das sind so Länder, denen Sie sich besonders verbunden fühlen. Es gibt, Herr Schmale, dann noch einen anderen Ortswechsel in Ihrem Leben, der Ihnen noch mehr das Gefühl vermittelt hat, irgendwie fremd zu sein. Das war 1965, der Umzug als 9-Jähriger von Würzburg, da sind Sie geboren, ins Ruhrgebiet. Aber erzählen Sie selbst.
Ja, das war ein Kulturschock. Das ist natürlich jetzt die Begrifflichkeit des Erwachsenen in der Rückschau. Aber ich habe mich auch als 9-Jähriger Bub sehr fremd gefühlt. Ich hatte damals einen fränkischen Akzent, von dem man heute eigentlich überhaupt nichts mehr hört. Und habe also im Ruhrgebiet, wo es damals noch nicht so viele Süddeutsche gab wie später, eben diesen Akzent gesprochen. Das war sehr auffällig. Und der Deutschlehrer in der Volksschule hat sich nicht entblödet, mich vorne vor die Klasse zu zitieren, um mir beizubringen, wie man gewisse Worte im Ruhrgebiet betont, während ich halt die süddeutsche Betonung gewählt habe. Das war extrem peinlich für mich. Und ich habe lange gebraucht zu merken, dass die Menschen im Grunde ihres Herzens auch nicht unfreundlicher sind als in Würzburg oder in Durlach und Karlsruhe, wo meine Mutter hergekommen ist. Ja, ein Kulturschock.
Aber Sie haben dann immerhin einen Mann kennengelernt, der Sie dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten doch immer wieder begleitet hat. Martin Schulz, allerdings in einer Tätigkeit, die noch eine ganz andere war, als Sie bis vor kurzem als EU-Parlamentspräsident gemacht hat.
Ja, ich sage immer gerne mein Buchhändler. Also ich habe einmal umständebedingt 2 Jahre in Würselen gewohnt, in der Zeit, in der Martin Schulz dort seine Buchhandlung aufgemacht hat. Und ich habe immer noch einen schönen Band über Franz Kafka, biografisch mit schönen Fotografien, den ich bei ihm gekauft habe und wo wir uns ein bisschen über Buchhandel in Würselen unterhalten haben. Und natürlich behält man jemanden so im Blick und ich muss sagen, dass ich ein echter Martin Schulz-Fan bin. Das ist so ein Europäer in der Politik, wie ich mir mehr davon wünschen würde.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Vermissen Sie ihn an der Spitze des EU-Parlaments? Viele sagen ja, wenn überhaupt einer für Europa begeistern kann, dann dieser emotionale Martin Schulz, aber der hat natürlich jetzt die europäische Bühne zumindest als EU-Parlamentspräsident verlassen und sein Nachfolger heißt Antonio Tajani, war die rechte Hand von Silvio Berlusconi in Italien. Was heißt das für Europa?
Tajani muss seine Chance haben. Ich weiß nicht allzu viel über ihn. Er ist ja auch nicht sehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, etwa im Gegensatz zu Guy Verhofstadt, der ja auch sozusagen manchmal ein sehr polemischer, aber doch in seinem Kern sehr klarer und richtig überzeugter Europäer ist. Letztlich liegt es am Parlament selber, seine europäische Rolle zu stärken und auch sich laut zu Wort zu melden.
Herr Schmale, wir wollen jetzt gar nicht viel weiter überlegen, was noch alles kommen könnte, sondern über dieses Europa sprechen, das Sie in Ihrer Tätigkeit immer wieder skizziert haben. Sie haben ein dreibändiges Werk mit herausgegeben, Europäische Erinnerungsorte. Nun gut, der Begriff hat Konjunktur, könnte man meinen. Es gibt sie in Buchform bereits für Deutschland, für andere einzelne Länder. Aber was genau ist denn überhaupt ein europäischer Erinnerungsort?
Gut, davon gibt es natürlich viele, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil es natürlich allen Deutschen ein Begriff ist, Goethes Faust. Das ist eben nicht nur ein Drama, das vom Deutschen, sagen wir, Nationaldichter geschrieben wurde, sondern der Stoff selber ist älter und auch europäischer, als es aussieht. Und zum Zweiten ist dieser Faust ja in Europa bis in russische Übersetzung hinein rezipiert und an den Theatern gespielt worden. Also das Europäische an diesem vermeintlich deutschen Nationaldrama von Goethe steckt eben im Stoff und auch in der Art und Weise, wie er rezipiert und diskutiert worden ist. Und so haben wir eben vieles, was einerseits im Grunde genommen eine Art Identitätsmerkmal hat, weil es mit einer bestimmten Kultur, der französischen, der englischen oder der Schweizer oder Österreicher verbunden ist, aber gleichzeitig nie eben nur für etwas Nationales steht, sondern genauso gut für ein sehr viel größeres Europa. Das gibt es in der Literatur, das gibt es im Film, das gibt es natürlich in Gebäuden oder auch in der Prägung von Landschaften.
Ist aber ganz interessant, nämlich gerade der Faust, Goethes Faust, ist auch Teil der deutschen Erinnerungsorte, die vor einigen Jahren im Beck Verlag erschienen sind. Also europäischer Erinnerungsort, das setzt, Herr Schmale, ja voraus, dass es erstens so etwas wie eine kulturelle Einheit Europas gibt und zweitens, dass dieses Europa etwas historisch Gewachsenes und eben nicht künstlich Übergestülptes ist. Beides bejahen Sie vehement, nehme ich an.
Ja, gegenwärtig ist es ja im Grunde genommen allen über die großen Stilbezeichnungen, Romanik, Gotik, Barock, Klassizismus, klassische Moderne, wie auch immer. Aber so banal es klingt, da steckt ja sehr viel Wahrheit drin, weil das ja immer europäische Stile sind. Sie haben sich ein bisschen dann Richtung Osten von der Romanik bis zum Barock ausgebreitet. Also sie sind nicht immer umfassend europäisch, aber im Laufe der Geschichte ist es eher immer weiter auch nach Osten gewandert. Also darin steckt ja sehr viel Gemeinsamkeit, weil ein Stil ja nicht nur etwas Künstlerisches ist, sondern auch eine Lebenshaltung zum Ausdruck bringt. Und ich kann einen Stil nur bauen und akzeptieren in der Bevölkerung, wenn die Lebenshaltung dazu auch vorhanden ist. Und deswegen kann man darin sehen, wie weit Europa jeweils in einer bestimmten Epoche gereicht hat. Und das ist heute vielleicht vielfältiger, weil es auch globaler ist und auch sehr viel mehr individuelle Kreativmöglichkeiten umgesetzt werden können. Aber trotzdem funktioniert es immer noch so.
Wenn wir über europäische Erinnerungsorte sprechen, dann sind wir ganz schnell beim Thema Identität, europäische Identität. Sie haben einmal gesagt, Europa ist ein riesenhafter Roman. Kann es in diesem Roman überhaupt so etwas wie eine einzige exklusive europäische Identität geben oder besteht diese Identität gerade darin, dass sie sich in der Vielheit ausdrückt?
Ja, die europäische Identität ist nicht exklusiv. Genauso wie wenn man eine nationale Identität hat, die auch nicht exklusiv ist, da kommen andere dazu, Familie, Region, Vereine, die für jemanden wichtig sind, wo er oder sie sich betätigt und so weiter. Also das muss man immer klarstellen. Europäische Identität hat keinen Alleinanspruch, der andere Identitäten ausschließt. Das wird ja oft so dargestellt, vor allem im rechten politischen Spektrum. Das ist aber grundfalsch und entspricht nicht den Tatsachen.
Aber das ist ja ganz interessant, Herr Schmale. Das würde ja bedeuten, wir haben jahrzehntelang falsch gefragt, wenn wir immer wieder debattiert haben, was die Europäer, was die europäische Kultur eigentlich im Kern ausmacht.
Ja, also ich glaube, der Unterschied liegt nicht so sehr in der Antwort, sondern in der Verwendung dann der Antwort. Und ich denke, wenn man sagt, europäische Identität bedroht die nationale, das ist einfach polemisch und entspricht ja nicht den Tatsachen. Weil deswegen habe ich das Beispiel Faust gewählt und zu Recht sagen Sie, der findet sich auch in den deutschen Erinnerungsorten. Ist eben nur vermeintlich deutsch, sondern es ist zugleich etwas Europäisches. Und das ist für Europa typisch. Das ist eben etwas, was alle gemeinsam haben, auch wenn sie so wollen, regional, national in besonderen Ausprägungen weiterverwendet wird oder umgekehrt. Also das ist einfach so dieser kulturelle Rhythmus, der in Europa herrscht und den man in dieser Form in den USA wohl nicht so feststellen kann. Das ist das eine. Und das zweite, weshalb ich von einem Roman spreche, es ist eben die vielen Geschichten und das Reden miteinander und nicht so sehr jetzt dort eine große Erzählung aus einer einzigen Geschichte zu machen, sondern die Vielfalt der Geschichten, die mit vielen verschiedenen Menschen verbunden sind, immer wieder zusammenzubringen und sich anzuhören, weiterzuerzählen und darauf zu antworten, ohne jetzt ein ganz bestimmtes Ergebnis am Schluss haben zu wollen. Und das ist eine Kommunikationstechnik, die in Europa sehr oft funktioniert hat, ohne dass einer gesagt hätte, genauso müssen wir es machen, damit wir eine europäische Identität haben. Die Leute haben es einfach so gemacht.
Sie wehren sich ja nicht nur gegen den Begriff einer einzigen europäischen Identität. Sie sagen, ebenso wenig gibt es die europäische Einheit. Was stört Sie am Begriff der Einheit?
Na, der Einheitsbegriff ist eigentlich ein sehr autoritärer Begriff. Also philosophisch gibt es ihn schon in der Antike, aber wovon wir praktisch als Begriff leben, ist doch eher der Einheitsbegriff des Christentums, der katholischen Kirche, die Einheit eben zwar sehr effektiv, aber auch sehr hierarchisch in Gestalt der Amtskirche aufgebaut hat und dann auch des Religionsverständnisses. Also da liegt etwas Autoritäres drin und deswegen glaube ich, dass die Vorstellung von europäischer Einheit einfach kritisch diskutiert werden muss, ob der Einheitsbegriff wirklich das ist, was uns weiterbringt. Ich sage immer, wir brauchen Kohärenz. Das heißt, politische Maßnahmen und Ziele müssen abgestimmt werden und wenn sie vereinbart sind, dann auch tatsächlich gemeinsam umgesetzt werden. Das kann man dann auch Einheit nennen. Aber das ist nicht alles, sondern wie es im Grunde genommen der EU ja auch durchaus lange praktiziert worden ist, dass man unterschiedliche Wege und Geschwindigkeiten und unterschiedliche Schwerpunkte zulässt. Da haben wir ja schon eine sinnvoll ausgefüllte Vielfalt. Und Vielfalt in der Einheit, Einheit in der Vielfalt, das klebt mir zu sehr am historischen Einheitsbegriff. Also ich glaube, wir müssen lernen, in Kohärenzen zu denken und das hat eben mit Wirtschaft und Gesellschaft zu tun, also Kohäsion zu erzeugen. Aber was die EU ja auch tut, also sie umverteilt ja Geld, um soziale Lebensumstände helfen anzugleichen. Das funktioniert eben nur bedingt, aber auf diese Weise soziale Kohäsion herzustellen. Also da gibt es sehr gute Ansätze, die in der EU-Kritik eigentlich auch meistens unter den Tisch fallen, die aber sehr wichtig sind.
SWR 2, Sie hören die Sendung Zeitgenossen, heute zu Gast Professor Wolfgang Schmale, Europahistoriker an der Universität Wien. Herr Schmale, was bereitet Ihnen mehr Sorgen, der Aufstieg der Extreme Droite oder, und da interessiert mich jetzt Ihre Meinung, das offensichtliche Versagen der europäischen Institutionen, die Gemeinschaft der Europäer zusammenzuhalten, ihr eine Identität zu geben oder, um mit dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors zu sprechen, ihr eine Seele einzuhauchen?
Ja, beides kommt zusammen. Vielleicht ist es auch nur die zwei Seiten derselben Medaille. Wenn wir auf der rechten, und ich verwende gerne den französischen Begriff der extrême droite, im Deutschen heißt es dann meistens die Rechtsparteien, aber es sind ja doch Extremisten im gewissen Sinne, wenn man ihr Verhältnis zur Demokratie oder auch zur Meinungsfreiheit und zur Wahrheit anschaut. Also das Rechtsextreme und die Aushöhlung der EU-Institutionen durch eine Übersteigerung des Zieles, nationale Interessen zu bewahren und durchsetzen zu müssen in den Verhandlungen, das gehört für mich irgendwie zusammen. Also ich finde, wenn ein Politiker, der zur rechten Mitte gehört, der bayerische Ministerpräsident, Ende 2015 vom Unrechtsstaat in Deutschland sprach, das ist eine unglaubliche Entgleisung, die ja viel gefährlicher ist, als wenn von der AfD Frau Petri gewisse Dinge loslässt, von denen man eh erwartet, dass sie sagen wird. Also das ist das Gefährliche, dass im Grunde genommen die ehemals stabile demokratische Mitte, die eben von links bis rechts geht, aber doch eine große Mitte ist, dass dort die Fehleinschätzung zu dem, was wir haben und wie auch stabil die Demokratie ist, immer häufiger geworden sind. Und das überträgt sich ja auf die EU-Institutionen. Es ist ja nicht nur von Margaret Thatcher bis David Cameron und Theresa May, dass etwa die Briten im Grunde genommen einen Sonderdiskurs und eine Sonderbehandlung dort durchgesetzt haben, sondern andere haben das dann auch getan. Und da wird dann der EU-Vertrag eigentlich ja zur Makulatur und überhaupt nicht mehr ernst genommen. Denn dort steht Solidarität, dort stehen sehr viele Werte, die ohnehin den Nationen sehr entgegenkommen. Aber nicht einmal dieses Minimum wird noch ernst genommen und dann auch umgesetzt. Das ist der Fehler der Regierung.
Wenn wir über Europa reden, dann sprechen wir eben auch über Vertrauen beziehungsweise das fehlende Vertrauen in diese Institutionen. Und viele Menschen in Europa sagen von sich, ja, wir fühlen uns mit diesem Europa verbunden, bekennen uns auch zu Europa, aber nicht eben zur europäischen Exekutive und ihrer Bürokratie. Wird Europa einfach falsch regiert?
Ja, teilweise schon, kann man so platt sagen. Hier in Wien wird immer etwas amüsant gesagt. Die gesamte EU-Bürokratie ist nicht größer als die Stadtverwaltung Wien. Ja? Also im Grunde genommen, Wien ist jetzt ja keine gewaltige Metropole im Vergleich zu Paris und London. Eine Großstadt, aber mit 1,8 Millionen Einwohnern nicht so furchtbar groß. Und mehr Personal hat die EU auch nicht. Also ganz objektiv betrachtet ist der Vorwurf der Bürokratie nicht gerechtfertigt. Aber wo kommt er her? Das muss man ja fragen. Und das hat schon mit der Vielzahl von Normen, die zwar letztlich ja immer von allen Mitgliedstaaten vereinbart werden, die aber dann über die EU eben in die Öffentlichkeit kommen. Und wie soll man sagen, die Kommission hat dann die dumme Aufgabe, das auch noch durchzusetzen, was die anderen vereinbart haben, dass es sein soll. Also das ist, finde ich, eine sehr schwierige Situation, wo man, glaube ich, außerstande ist, sich gut zu verkaufen in der eigenen Tätigkeit. Da muss man drüber nachdenken, ob das auf weitere Sicht sehr klug ist, die Kompetenzen so zu verteilen, wie sie sind, dass die, die alles ausführen müssen, nicht zugleich auch die Möglichkeit haben, intensiv mitzubestimmen, wohin es gehen soll.
Es gibt ja in der Tat immer mehr Stimmen, die fordern einen radikalen Umbau der europäischen Institutionen. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero zum Beispiel sagt, weg mit der Brüsseler Trilogie aus Rat, Kommission und Parlament. Wir brauchen eine einzige große europäische Republik. Aber Frau Gero weiß natürlich auch, das ist ein gedankliches Experiment, wenn nicht sogar eine Utopie. Wie denken Sie, Herr Schmale, über eine Republik Europa?
Also ich glaube nicht, dass wir herumkommen um klare institutionelle Hierarchien, wo Entscheidungsverantwortung, aber auch Verantwortung für die Folgen, die zu übernehmen sind, klar lokalisiert sind und die man auch in die Verantwortung nehmen kann. Also da bin ich wahrscheinlich sehr viel konservativer und traditioneller als Ulrike Gero.
Europa war nach dem Krieg ein großes Friedensprojekt, das Wohlstand und auch Sicherheit versprach. Was ist dieses Europa heute? Ich frage deswegen, jedes Unternehmen braucht eine Vision, mit der sie die Mitarbeiter zum Erfolg motiviert und genau diese Vision fehlt. Europa, das ist eine Kernkritik der Europaskeptiker. Die EU-Verantwortlichen in Brüssel können nicht vermitteln, für was dieses Europa eigentlich stehen soll, beziehungsweise warum es sich lohnen sollte, in Europa zu investieren. Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen?
Ja, Friedensprojekt ist es immer noch oder muss es sein. In Europa selber, nur die Schlagworte Ukraine, Ostukraine Aber auch Kosovo ist ja jetzt noch nicht ganz befriedet. Es kommt immer wieder zu doch erheblichen Zusammenstößen. Moldawien könnte man nennen, Transnistrien, das ist alles nicht EU, aber es gehört zu Europa. Man darf also Europa und EU nicht immer einfach in eins setzen. Da gibt es Friedensaufgaben. Die Friedensaufgabe erstreckt sich um alles herum zu Europa, also von der Türkei eben bis nach Marokko. Und es ist nie zu spät, dort mehr Engagement zu zeigen, was nicht heißt, dass die EU militärisch intervenieren sollte. Aber sie soll eben investieren in Friedenspolitik, in Friedensdiplomatie, lieber jetzt als überhaupt nicht. Also dieses klassische Ziel ist immer noch da und es ist über Europa hinausgewachsen. Aber letztlich kommt es ja auch der Sicherheit und dem Frieden in Europa wieder selber zugute. Deswegen muss man da nichts Neues erfinden. Auch das Ziel des Wohlstands, den Wohlstand in der Europäischen Union anzugleichen, ist ja längst nicht erreicht. Das gehört zu den ältesten Zielen schon der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und es steht immer noch aus. Das ist eben eine Frage der Solidarität und der Bereitschaft, umzuverteilen, nicht? Aber da kann man wieder als Beispiel den Britenrabatt und nun den Ausstieg aus der Europäischen Union, die wollen keine Solidarität in diesem Sinne üben. Das heißt, Geld zu geben, wenn man welches hat, das ist halt eine Konsequenz. Aber die kommt allen zugute, denn wenn der Wohlstand hier steigt, dann steigt er auch dort wieder, weil es miteinander verflochten ist, um es vereinfacht auszudrücken. Also auch die Freiheit, die Bewegungsfreiheit, die wir haben, mit dem schnöden Wort des Binnenmarkts ja gar nicht so doll umschrieben, war nie selbstverständlich in Europa im 20. Jahrhundert. Und jetzt haben wir das und können davon profitieren. Und wir merken, wie viel es uns bedeutet, wenn es wieder zurückgefahren wird.
Nächste Woche, am 7. Februar, werden übrigens die Maastricht-Verträge von 1992 ein Vierteljahrhundert alt. Was gibt's zu feiern?
Auch wenn der Maastricht nicht zu feiern zugute ist, finde ich Ihre Frage gut. Ja, man sollte sich die Freiheit nehmen, die Maastricht-Verträge zu feiern, denn endlich ist einmal der Schritt vollzogen worden von den europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union. Und der Maastricht-Vertrag ist ja doch noch sehr stark auf dieses mehr Gemeinsame und auch die europäischen zentralen Institutionen zu stärken ausgerichtet. Das ist dann in den Folgeverträgen schrittweise schon wieder zurückgenommen worden. Also historisch gesehen ist der Maastricht-Vertrag im Grunde genommen der Gipfel in der Logik, die seit dem Zweiten Weltkrieg institutionell umgesetzt worden ist. Und ich meine, es ist die Grundlage des Euro. Und auch das, denke ich, ist ein sehr wichtiger und guter Schritt gewesen, eine gemeinsame Währung. Aber jetzt muss man solidarisch sein und den Schwächeren eben auch helfen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und vielleicht sollten wir feiern, dass man 1992 nach der Revolution im Osten tatsächlich auch von den Mitgliedstaaten so viel Euphorie aufbringen konnte, dass man die Dynamik des mehr Gemeinsamen und größerer Solidarität in einen Vertrag gegossen hat. Das war 1992 zum letzten Mal der Fall.
Man könnte ja in tiefen Pessimismus verfallen, wenn man an die Zukunft Europas denkt, haben Sie unlängst in Ihrem Internetblog formuliert. Das eben klang schon wieder etwas versöhnlicher. Aber die Frage zum Schluss, wir sind fast am Ende. Was lässt Sie als leidenschaftlicher Europäer am Ende vielleicht doch nicht verzweifeln, wenn Sie an die nächsten Jahre und Jahrzehnte denken? Gibt es auch Grund zu Optimismus?
Ja. Grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch. Als Wissenschaftler zwinge ich mich aber immer kritisch hinzuschauen und eben auch das zu sehen, was gegen Optimismus spricht. Aber insgesamt bin ich doch zuversichtlich. Vielleicht ist manches auch dann eher Glaube, aber ich glaube, wir hatten das Thema Zivilgesellschaft schon. Ich glaube doch an die europäische Zivilgesellschaft, die in vielen Ländern sehr stark ist. Ich fand es auch wunderbar, dass das Bundesverfassungsgericht im Grunde genommen der deutschen Demokratie eine Gesetteltheit und Stabilität bescheinigt hat, dass es sagte, die NPD ist eigentlich unbedeutend und kann diese Demokratie nicht gefährden. Ich hätte ein Verbot gut gefunden, aber die Begründung im Kern ist ja doch eigentlich etwas sehr Optimistisches und was Zuversicht schafft. Wir haben es in Österreich erlebt, dass der grüne Präsidentschaftskandidat gewählt wurde und nicht der FPÖ, Herr Hofer. Also auch hier hat sich gezeigt, nachdem es vorher sehr knapp war, dass sich doch stärker dieses sich als Demokratie ernstnehmende Europa oder in dem Fall Österreich durchgesetzt hat. Und bis zum Beweis des Gegenteils im Mai gehe ich auch bei Frankreich davon aus, dass das so sein wird. Wir werden auch keine von Geert Wilders geführte niederländische Regierung haben. Also im Augenblick ist es etwas eng und die Bedrohung ist da. Aber es gibt so viel Gutes seit dem Zweiten Weltkrieg, was geschaffen worden ist, dessen man sich bewusst sein sollte und das man, glaube ich, auch positiv hervorheben darf. Und daraus schöpfe ich doch Optimismus.
Wolfgang Schmal, herzlichen Dank.
Bitte, Herr Papsch.